letzte Woche ja, begonnen, dann weiter mit speziellen Schaltnetzen auseinanderzusetzen und haben so verschiedene Schaltnetze kennengelernt. Wir haben Multiplexer kennengelernt, wir haben Demultiplexer kennengelernt. Wir haben dann als letztes ein Permutationsschaltnetz kennengelernt und ich möchte an der Stelle einfach weitermachen mit so Standardschaltnetzen. Und eine weitere Standardschaltung, die man alles Endes irgendwo braucht, sind im Prinzip Vergleicherschaltungen, sogenannte Komparatoren, mit denen ich jetzt verschiedenste Arten von Vergleichen durchführen kann. Im einfachen Fall auf ist gleich, also ob zwei binäre Werte gleich sind, Dualwerte gleich sind. Sowas benutzt man zum Beispiel in der Rechnerarchitektur, wenn es darum geht, irgendwelche Module im Rechner im Adressraum zu platzieren. Wenn ich das verstellbar machen möchte, dann brauche ich solche Vergleiche, um festzustellen, okay, ich habe jetzt einen Zugriff auf die Adresse, wer ist denn dafür zuständig? Dann würde ich so einen Adressvergleich durchführen. Dafür brauche ich eine Hardware. Da genügen in der Regel Vergleiche, die einfach testen, ist gleich oder nicht ist gleich. Wenn ich eher Richtung arithmetische Operationen gehe oder auch zum Beispiel bei Sprunganweisungen feststellen möchte, bedingte Sprünge, dann ist nicht nur unheimlich interessant, auf Gleichheit zu prüfen, sondern auch auf größer, größer gleich, kleiner gleich. Und ich möchte Ihnen hier mal so eine gewisse Varianz, so eine gewisse Bandbreite von verschiedenen Vergleichern zeigen. Hier auf der Folie ist mal sozusagen der einfachste, der einfach nur auf Identität vergleicht. Der vergleicht, ob es in dem Fall hier 3-Bit identisch sind. Und es wird nämlich ganz einfach gemacht. Ich habe für jedes Bitpaar, bei dem ich auf Äquivalenz prüfen möchte, einfach einen Äquivalenztest, einen Äquivalenzgatter hinten dran, also die Äquivalenzfunktion. Die ist ja genau dann 1, wenn die beiden Werte gleich sind, ansonsten ist die 0. Und das Ganze einfach hier für drei Paare gemacht und die ganzen Ergebnisse einfach unverknüpft. Das heißt, das Ergebnis am Ausgang ist nur dann gleich, wenn alle drei Äquivalenzgatter hier den Wert 1 liefern. Und das tun sie nur, wenn entsprechend die Eingangswerte äquivalent sind, was in dem Fall der Fall ist. Ich kann es ja einfach mal irgendwo an einer Stelle mal ungleich machen, zum Beispiel indem ich den hier zu 1 setze. Dann liefert mir das mittlere Äquivalenzgatter eben hier eine 0, weil die Eingangswerte ungleich sind. Und damit wird der Ausgang zu 0. Sobald ich hier wieder gleich mache, indem ich das zu 1 setze, liefern das mittlere Äquivalenzgatter wieder die 1, die anderen entsprechend auch 1. Damit kann ich also rumspielen, wenn ich, egal welches Paar ich ungleich mache, in dem Moment wird der Ausgang zu 0. Und allgemein für n-Bit kann ich das eben in der Vektorschreibweise hier schreiben. Ich bilde also die Unverknüpfung von i gleich 1 bis n über xi äquivalent yi. Und xi äquivalent yi war ja einfach, hatten wir ja schon ein paar Mal angeguckt, das ist einfach xi und yi oder xi nicht und yi nicht. Das war ja die Äquivalenzfunktion. Damit kann ich also sehr einfach zwei boolesche Tuppel, x und y, der Länge n, eben auf Äquivalenz, auf Gleichheit vergleichen. Gut. Ich kann auch Vergleicher kaskadieren, kann das hierarchisch durchführen. Hier mal ein Beispiel für einen Größer-Gleich-Vergleicher. X größer gleich y soll hier verglichen werden. Und schauen wir uns einfach mal an, das Ende Bit, also das letzte Bit. Das ist beim Größer-Kleiner-Vergleich das Interessanteste, weil wenn ich, alle blockiert. Wenn ich n-stellige Binärzahlen vergleiche, also ich habe hier xn, xn minus 1, xn minus 2 auf der einen Seite, und dann yn, yn minus 1, yn minus 2 auf der anderen Seite. Und ich möchte auf größer gleich vergleichen. Dann ist es ja im Prinzip zunächst mal, schaue ich mir die höchstwertige Stelle an. Also ich möchte zum Beispiel wissen, ist das größer gleich dem? Dann schaue ich mir die höchstwertige Stelle an. Wenn in der höchstwertigen Stelle schon xn kleiner als yn ist, brauche ich gar nicht mehr weitermachen, dann kann ich aufhören. Fertig. Nur wenn hier in der höchstwertigen Stelle xn größer als yn ist, kann ich auch aufhören, dann ist es auf jeden Fall größer. Nur wenn beide gleich sind, dann muss ich zur nächsten Stelle gehen. Im Prinzip ist es also sinnvoll, für einen größer Gleichvergleich sozusagen von der höchstwertigen Stelle anzufangen, die mal miteinander zu vergleichen. Und nur wenn die identisch sind, dann muss ich die nächst weitere Stelle berücksichtigen. Und genau das macht dieser Vergleicher oben. Der nimmt also zunächst Vergleich hier oben mal xn und yn. Und zwar mit diesem UND-Gatter, mit invertiertem Eingang zunächst mal auf größer. Wenn ich nochmal die Wahrheitstabelle mal aufschreibe, für einfach xn, yn und hier einfach nur auf größer, wenn wir mal alle möglichen Kombinationen anschauen. Na gut, 0 ist nicht größer 0, 0 ist auch nicht größer 1, 1 ist aber größer als 0 und 1 ist aber nicht größer als 1. Das wäre so die Wahrheitstabelle. Nur wenn xn gleich 1 ist und yn gleich 0 ist, dann ist xn größer als yn. Für alle anderen Kombinationen ist es nicht größer. Das heißt, ich kann diese Größerfunktion sehr einfach ablesen. Ich habe einen einzigen Minterm und der Minterm ist xn nicht, xn yn nicht. Das ist der Minterm. Das heißt, mit der Unverknüpfung xn yn nicht kann ich ganz einfach prüfen, ist xn größer als yn. Und genau das wird hier oben gemacht. Das ist hier dieser erste Teil hier, der Teil, der prüft einfach, ist xn größer als yn. Nur wenn das gilt, wenn nämlich xn gleich 1 ist und yn gleich 0, dann kommt hier eine 1 an der Stelle. Und wenn wir hier eine 1 haben, kommt durch das Oder gerade hier am Ende auf jeden Fall auch eine 1 raus. Das heißt, für den Fall, dass xn, die n-te Stelle, größer als yn ist, liefern wir das Ergebnis größer. Völlig egal, was der Rest der Schaltung tut. Gut, der zweite Fall ist natürlich der, xn ist gleich yn. In dem Fall müssen wir jetzt sozusagen die nächste Stelle heranziehen. Wenn man den Fall hat, sich, ja, es wäre nicht der Fall hier. Das heißt, wir haben hier eine 0. Dann könnte es immerhin noch sein, dass xn gleich yn ist. Das können wir über das Äquivalenzgatter rauskriegen. Also wir testen, ist xn äquivalent yn. Na gut, und dann müssen wir schauen, was machen die Stellen hinten dran. Wie sieht es da damit aus? Hier sind wir gleich, also ist hier hinten größer. Und hiermit können wir das Ganze jetzt hierarchisch aufbauen. Wenn wir jetzt hier sozusagen einen Vergleich, einen größeren Vergleich für n-1-stellige Dualzahlen haben und mit dem vergleichen wir jetzt die Stellen da hinten dran, dann können wir sagen, naja gut, wenn also die Stelle xn gleich der Stelle yn ist, das war es, und die n-1-stellige Zahl, die dahinter kommt, für die gilt xn-1 und so weiter, ist größer als yn-1, na gut, dann haben wir auch hier eine 1, dann ist das Ganze auch größer, dann gilt das auch. Wenn aber die n-1-Stellen dahinter nicht größer sind, dann ist das Ganze logischerweise auch nicht größer. Oder aber wenn hier schon in der ersten Stelle hier weder ein größer noch ein gleich der Fall ist, also wenn wir weder größer noch gleich haben, dann haben wir ja hier eine 0 und dann haben wir in jedem Fall hier auch eine 0 am Ausgang. Sehen also, im Prinzip ist es so eine Art rekursiver Aufbau des Vergleichers. Ja, programmtechnisch wäre es rekursiv, hardwaremäßig natürlich können wir nicht über dieselbe Hardware wiederverwenden, sondern wir müssen die Hardware neu aufbauen. Aber wir bauen sozusagen Vergleiche für die Stelle xn, yn, indem wir auf größer und auf gleich probieren, testen. Und dann brauchen wir noch einen Vergleich für xn-1 Stellen, also für n-1-stellige Zahlen. Den können wir wieder so aufbauen. Das heißt, hier könnten wir jetzt im Prinzip das Ganze duplizieren, die Hardware. Und dann brauchen wir noch einen Vergleich für n-2-stellige Zahlen. Das können wir nochmal duplizieren und so weiter, bis wir letztendlich bei der letzten Stelle sind. Das heißt, auf der Methode können wir jetzt hierarchisch einen Vergleich aufbauen, der eben n-Bit auf größer gleich vergleicht. Allerdings muss man an der Stelle auch sagen, durch diesen hierarchischen Aufbau schachtelt die Schaltung immer weiter. Das heißt also, je weiter die Entscheidung sozusagen nach hinten vertagt wird, also je länger die Zahlen sozusagen gleich sind, desto länger dauert es auch dann herauszufinden, ob wir wirklich größer oder kleiner haben. Zum Beispiel, wenn sie sich nur in der letzten Stelle unterscheiden, also alle Stellen gleich sind bis auf die letzte, dann muss ich wirklich alle durchlaufen. Das heißt, ich habe Laufzeitverzögerungen über diese Gatter in der realen Schaltung letztendlich für jede Stelle. Das heißt, das ist sicher nicht die schnellste Lösung. Gut, andere Möglichkeit, hier mal ein reiner Größervergleich, wie man das kaskadieren kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen 4-Bit-Vergleicher habe, der auf 4-Bit größer vergleichen kann, dann kann ich den sozusagen kaskadieren. Ich verliere bei zwei solcher 4-Bit-Komparatoren im Prinzip nur eine einzige Stelle. Das heißt, ich kann mit zwei 4-Bit-Komparatoren 7-Bit vergleichen. Und zwar mache ich das wie folgt. Ich fange wieder am höchstwertigen an. Also ich schalte die höchstwertigen 3 Bits auf meinen vorderen Komparator und vergleiche hier. Na gut, was kann hier passieren? Es kann x7 kann größer y7 sein. Dann liefert er hier eine 1 größer. Perfekt. x7 kann kleiner y7 sein, dann liefert er eine 0. Auch perfekt. x7 kann gleich y7 sein. Na gut, dann wird der Komparator die nächste Stelle berücksichtigen. Dort beginnt das gleiche Spiel. Wenn x6 und y6 auch gleich sind, wird er diese Stelle berücksichtigen. Erst wenn die auch gleich sind, dann kommen wir sozusagen an die Stelle ran. Und hier machen wir jetzt einfach einen Vergleich mit dem vorangeschalteten Komparator. Wenn der Komparator hier eine 1 liefert, das heißt, die vorangeschalteten 4 Bits, die sind zahlenmäßig größer, dann vergleichen wir es einfach mal mit einer fest angelegten 0. 1 ist größer als 0, dann kriegen wir hier auch ein größer. Wenn hier aber eine 0 kommt, dann sind die unteren 4 Bits nicht größer. Und damit, die oberen 4 Bit waren sie auch nicht, dann wären wir erst gar nicht hier hingekommen. Damit ist das Ganze also auch nicht größer. Das heißt, wir können sozusagen unter Opfern einer Stelle können wir zwei Komparatoren kaskadieren. Das heißt, wir können im Prinzip auch N-Komparatoren kaskadieren in jedem Komparator. Außer im niederwertigsten müssen wir im Prinzip immer ein Bit opfern, indem wir das mal zum Vergleich ranziehen, was hat der untere Komparator gemacht. Also man kann das ohne weiteres sozusagen auf 3 erweitern. Das ist der oberste, dann ein mittlerer, der unterste. Also hier können wir im Prinzip sozusagen, ich mache es immer so zweierweise, da können wir 3 Bit benutzen davon, 3 Bit vergleichen. Dann müssen wir hier sozusagen uns die 0 gönnen und hier uns hier können wir mit diesem einen Zweierpaar hier, das entspricht also so einem Zweierpaar, können wir dann den vorgehenden Komparator einflechten. Dann haben wir das Gleichspiel, hier können wir wieder vergleichen, hier können wir wieder jeweils vergleichen, hier können wir vergleichen. Hier müssen wir wieder den nächsten einflechten. Können wir den nächsten Komparator einflechten an der Stelle, also auch hier wieder 2 Bit. Und denke, er kann jetzt hier volle 4 Bit jeweils vergleichen. Das ist jeweils hier größer. Das heißt, also ich habe hier mit 3 4 Bit größer Komparatoren insgesamt die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Bit zu vergleichen. Das heißt also, außer in der letzten, in der niederwertigen Stufe verliere ich sozusagen in jedem der Komparatorenstufe, verliere ich jetzt entsprechend einen Eingang. Auch hier habe ich natürlich das Problem der Laufzeit, ganz klar. Wenn ich die Entscheidung nicht in der höchsten Stufe treffen kann, dann muss ich warten, bis die Entscheidung getroffen hat. Wenn ich sie auch da nicht treffen kann, muss ich hier warten. Ich habe also eine zunehmende Anzahl von Verzögerungen letztendlich. Je weiter unten sich die Ungleichheit auftut hier. Gut, wir hatten also jetzt mal einen einfachen Ist-Gleich-Vergleicher im ersten Fall. Wir hatten jetzt mal kaskadierte Größer-Gleich- und Größer-Vergleicher. Hier ist mal ein Ein-Bit-Vergleicher für Dualzahlen, der jetzt Größer, Kleiner und Gleich erstellen kann. Ist natürlich das Aufwendigste. Kann man sich jetzt auf zweierlei Arten interpretieren, was hier passiert. Zum einen haben wir hier, machen wir vielleicht mal die eine Variante. Wir haben hier oben eine Schaltung, die wir schon kennen. Die vergleicht x und y nicht. Und x und y nicht wird genau dann 1, wenn x gleich 1 und y 0 ist, das heißt, wenn x größer y ist. Das heißt also, dieses Gatter wird genau dann 1, wenn x gleich 1, y 0 ist, wenn das x größer y ist, dann kriege ich hier eine 1. Das untere Gatter macht genau das Umgekehrte, das ist x nicht und y. Das heißt, es liefert genau dann eine 1, wenn y gleich 1 und x gleich 0 ist, wenn also y größer als x ist, respektive x kleiner als y. Das heißt also, hier kriege ich eine 1, wenn x größer als y ist, hier kriege ich eine 1, wenn x kleiner als y ist. Na ja gut, und jetzt kann ich mir natürlich noch überlegen, wenn es weder größer noch kleiner ist, dann muss es gleich sein. Das kann ich also dadurch prüfen, indem ich jetzt hier ein NOR-Gatter dazwischen schalte. Nur wenn dann hier eine 0 ist, also es ist nicht größer, und wenn hier eine 0 ist, dann kommt am ODER-Gatter auch 0 raus, NOR invertiert das, also beim NOR-Gatter kommt dann eine 1 raus. Das ist die eine Interpretationsmöglichkeit für das Ist-Gleich. Die zweite Interpretationsmöglichkeit ist natürlich, das Ist-Gleich ist natürlich eine Äquivalenz. Und Äquivalenz kennen wir auch. Die Äquivalenzfunktion war ja auch, also die Antivalenz war AB nicht oder B nicht A und die Äquivalenz ist negierte. Also Antivalenz. Die Antivalenz war ja A nicht B oder B nicht A, exklusiv oder Antivalenz. Und die Äquivalenz ist natürlich das Ganze negiert. Und dann kommen wir auch genau zu dem mittleren. A nicht B oder B nicht A negiert. Also man kann es so oder so sehen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch. In dem Fall sind beide gleich. Machen wir mal x größer als y. Na gut, dann spricht das obere Undgatter an. Machen wir es wieder gleich. Im anderen Fall haben wir wieder das mittlere. Machen wir mal y größer x. Dann haben wir den unteren Ausgang. Also hier sehen Sie auch, das ist mal so eine einfache Geschichte. Jetzt ein 2-Bit-Vergleich, größer, kleiner, gleich. Und wenn ich das eben n mal repliziere und mit entsprechenden Gattern am Ausgang noch versehe, kann ich dann auch größere Vergleiche bauen. Gut, vergleichen hat übrigens interessanterweise auch was mit Addieren und Subtrahieren zu tun, wie wir gleich noch sehen werden. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen zunächst mal Addierer an. Addierer haben wir am Anfang, als ich das allererste Bild von dem Polensatz gezeigt hatte, da war ja im Prinzip war ein Multiplizierer abgebildet, der aus Addierern bestand. Ich hatte es schon mal so grob erklärt, wie das funktioniert. Ich will es ein bisschen detaillierter machen. Bei den Addierern spricht man zunächst mal von einem Halbaddierer. Ein Halbaddierer ist einfach ein Addierer, der zwei Zahlen addieren kann, zwei binäre Zahlen addieren kann und neben dem Ergebnis noch einen Übertrag auf die nächste Stelle produziert. Das ist das, was man Halbaddierer bezeichnet. Also ich rechne aus zwei Einbitzahlen die Summe SI und den Übertrag. Die Funktionstafel dafür haben wir uns schon mal betrachtet. Die hatte ich schon mal in die Tafel geschrieben. Das ist natürlich relativ klar. Wenn wir zunächst mal die Summe betrachten, 0 plus 0 gibt natürlich als Summe 0 und ein Übertrag findet auch nicht statt. 0 plus 1 gibt das Ergebnis eine 1, auch kein Übertrag. 1 und 0 gibt das Ergebnis eine 1, auch kein Übertrag. Und wenn ich 1 und 1 habe, dann kommt das Ergebnis 0 plus der Übertrag auf die nächste Stelle. Das ist die ganz normale binäre Addition von einem Bit oder von zwei 1-Bit-Stellen. Na gut, wenn ich jetzt das logisch betrachte, dann sehe ich sehr schnell, der Übertrag, der ist ja ganz einfach. Das ist einfach die UND-Funktion. Der Übertrag ist genau dann 1, wenn A 1 ist und B 1 ist. Das heißt, der Übertrag ist nichts anderes. CI auf die nächste Stelle CI plus 1 ist AI und BI verknüpft. Naja gut, und die Summe an sich, kann man im Prinzip natürlich jetzt hier die Minterme bilden. Da kriegt man die beiden Minterme raus. Das ist dann AI nicht BI oder AI BI nicht. Und das ist natürlich auch, wie wir schon gesehen haben, natürlich die Antivalenzfunktion als exklusiv oder. Genau dann, wenn einer von den beiden 1 ist, dann ist das Ergebnis 1. Aber nicht, wenn beide 1 sind, nicht, wenn beide 0 sind. Das heißt, wir können die Schaltung relativ einfach aufbauen. Wir können einfach sozusagen hier diese beiden Schaltfunktionen realisieren. Dann haben wir einmal hier den Übertrag, der wird durch das UND-Gatter realisiert und wir haben die eigene Summe, die wird durch die Antivalenz realisiert, also einmal A, B nicht oder A nicht B. Und damit können wir jetzt addieren, wir können auch rumspielen, man sieht hier 0 plus 0 ergibt 0, Übertrag 0. 1 plus 0 ergibt 1, Übertrag 0. 0 plus 1 ergibt auch 1, Übertrag 0. Und 1 plus 1 ergibt dann wieder 0 in der Stelle plus ein Übertrag auf die nächste Stelle 1. Gut, das ist relativ klar, das ist der Halbaddierer. Und der Name Halbaddierer einfach deswegen, weil er sozusagen nur die Hälfte der Wahrheit ist. Wenn ich einen richtigen Addierer bauen möchte, so einen stellenweise Addierer, dann muss ich immer damit rechnen, dass ich auch einen Übertrag von der vorangegebenen Stelle bekomme. Das heißt nicht nur einen Übertrag auf die nächste, sondern auch von der Stelle. Das heißt, so ein Halbaddierer kann ich, wenn ich so stellenweise addiere, immer nur an der ersten Stelle einsetzen. Weil von der ersten Stelle, da kann kein Übertrag kommen. An der ersten Stelle habe ich nie einen Übertrag. Aber für jede weitere Stelle brauche ich dann noch einen Addierer, der mir nicht nur A und B addieren kann, sondern im Prinzip auch noch den Übertrag mit addiert. Und das gibt dann den Volladdierer. Das ist dann der Volladdierer. Der Volladdierer hat jetzt als Eingang eben AI und BI und den Übertrag aus der aktuellen Stelle und bildet dann die Summe SI und den Übertrag auf die nächste Stelle. Und auch hier können wir uns relativ einfach wieder überlegen, wie die Logik aussieht. Na gut, 0 plus 0 plus 0 ergibt als Ergebnis 0 und als Übertrag 0, ist relativ eindeutig. 0 plus 0 plus Übertrag 1 ergibt als Summe 1, Übertrag 0. Der Übertrag aus der vorigen Stelle ist ja nichts anderes als ein dritter Summand. Im Prinzip braucht man einen Addierer mit drei Summanden. 0 plus 1 plus 0 ergibt auch eine 1, Übertrag 0. Naja gut, 0 plus 1 plus 1, da haben wir jetzt als Ergebnis wieder eine 0 und haben einen Übertrag auf die nächste Stelle. 1 plus 0 plus 0 ergibt als Summe 1, kein Übertrag. 1 plus 0 plus 1 ergibt als Summe wieder eine 0, aber ein Übertrag. Das gleiche gilt für 1 plus 1 plus 0, auch hier als Summe eine 0 und ein Übertrag. Und sozusagen der schlimmste Fall ist, alle 3 ist 1, also a ist 1, b ist 1 und der Übertrag ist 1. Dann kriegen wir als Summe jetzt wieder eine 1 und noch einen Übertrag. Gut, auch hier können wir uns jetzt anschauen, was bedeutet das Schaltungstechnik. Schauen wir uns mal zunächst mal vielleicht den Übertrag an. Der Übertrag hier, können wir uns die Minterme betrachten. Das ist einmal hier eine 1, einmal hier eine 1, einmal hier eine 1, einmal hier eine 1. Das Ganze können wir dann entsprechend im KV-Diagramm aufzeichnen, können das Ganze zusammenfassen und was rauskommt, wenn man das löst, man kann hier ein bisschen was zusammenfassen, ist, dass der Übertrag sich gibt aus AI und BI oder AI und CI oder BI und CI. Ist auch relativ logisch, einen Übertrag habe ich immer genau dann, wenn mindestens 2 Bits am Eingang 1 sind. Also wenn entweder AI1 und BI1 ist oder wenn AI1 und CI1 ist oder BI1 und CI1 und natürlich auch nur wenn AI, BI und CI1 ist. Kann man sich relativ einfach so überlegen, kann man aber natürlich auch einfach aus der Funktionstabelle entnehmen, kann das ins KV-Diagramm übertragen, kann entsprechend die Blöcke bilden, kommt dann auch drauf. Gut, und SE kann man auf die gleiche Art und Weise jetzt machen. Ja, Frage? Ja. Ja. Schaltbild kommen wir gleich. Das Schaltbild hat im Moment noch nichts mit dem zu tun, was ich erkläre. Gut, die Summe selber, die können wir nicht auf die gleiche Art und Weise jetzt die logische Funktion bestimmen. Wir zeichnen das KV-Diagramm dafür, bilden die entsprechenden Blöcke. Was wir dabei rauskriegen, ist wieder die Antivalenzfunktion, bloß jetzt die Antivalenzfunktion über 3. Das heißt, wir haben nämlich immer genau die Antivalenz über 3, ist immer genau dann 1, wenn eine ungerade eine Menge von Einsen da ist. Wir können uns mal überlegen, schauen wir es einfach, gehen wir immer exemplarisch durch. 0 antivalent 0 ist eine 0, beide sind gleich. Und diese 0 antivalent wieder mit einer 0 gibt nochmal eine 0, haben wir also eine 0. 0 antivalent 0 ergibt eine 0 und diese 0 antivalent mit 1 ergibt eine 1. 0 antivalent 1 ergibt eine 1 in der Summe, als Ergebnis. Und diese 1 antivalent mit der 0 ergibt auch die 1. Hier haben wir so einen Fall, wo es kippt. Also 0 antivalent 1 ergibt zunächst mal eine 1, sie sind ungleich. Und diese 1 dann antivalent mit der 1 ergibt wieder eine 0. Auch hier 1 antivalent 0 ergibt zunächst mal eine 1. Und diese 1 antivalent mit der 0 lässt die 1 da. Hier wieder 1 antivalent 0 ergibt eine 1, sind ja ungleich. Und dieses Ergebnis 1 antivalent mit der 1 ergibt wieder eine 0. 1 antivalent 1 ist 0. Hier 1 antivalent 1 gibt von sich aus hier schon eine 0 und diese 0 antivalent 0 ergibt eine 0. Und hier 1 antivalent 1 ergibt eine 0 und diese 0 antivalent mit der 1 ergibt wieder eine 1. Damit was also diese Dreifach-Antivalenz macht, die liefert immer genau dann eine 1, wenn ich eine ungerade Anzahl von 1 habe, weil immer wenn ich eine gerade Anzahl von 1 habe, wird in der zweiten Stufe entsteht wieder eine 0, ansonsten eine 1. So, das heißt, wir kriegen hier als Funktion für die Summe einfach AI antivalent, BI antivalent, CI und für den Übertrag kriegen wir diesen Ausdruck. Jetzt ist es ja so, dass ein Volladdierer nichts anderes macht, als statt 2 Bits zu addieren, 3 Bits zu addieren. Nämlich zwischen A und B auch noch einen Übertrag von der vorangegangenen Stelle. Das heißt, ich kann einen Volladdierer einfach aus 2 Halbaddierern aufbauen. Das heißt, ich habe zunächst mal meinen ersten Halbaddierer, das ist der hier, der addiert mir A und B und liefert mir als Ergebnis eine Summe. Und diese Summe nehme ich als Eingang auf den zweiten Halbaddierer und auf diesen zweiten, mit der zweiten Halbaddierer addiert man dann auf die Summe von A und B auch nur einen Übertrag C und liefert mir hier das Ergebnis. Das heißt, was ich hier habe an dem Ausgang S, ist es nichts anderes als die Summe als A und B von hier plus C. Das ist ja genau das, was ich haben möchte. Und den Übertrag, den kann ich einfach dadurch bilden, dass ich gucke, hat entweder der erste Halbaddierer einen Übertrag geliefert oder hat der zweite Halbaddierer einen Übertrag geliefert, dann muss ich insgesamt einen Übertrag haben. Das heißt, Hier ist es einfach eine alternative Realisierung durchgeführt. Ich meine, ich kann den Halbadderer einfach dadurch realisieren, dass ich die Gatter hier realisiere, den Volladderer, Entschuldigung, den Volladderer einfach realisieren, indem ich das hier so gattermäßig aufbaue. Ich kann mir aber auch zwei Halbadderer zu Nutzen machen und kann das so zusammenschalten. Wir können das auch mal uns anschauen. Na gut, alle drei 0 bedeutet, auch die Ausgänge sind 0. Fangen wir mit dem Einfachen an. Wir addieren a plus b, machen a mal a zu 1. Liefert der erste Halbaddierer hier eine 1 als Ergebnis, keinen Übertrag. Der zweite Halbaddierer addiert die 1 auf eine 0 und liefert auch eine 1, keinen Übertrag. Andersrum auch. Passiert nämlich genau das Gleiche. Ja, wenn wir a und b beide 1 haben, dann liefert der erste Halbaddierer eine 0. Hier sowieso 0, das heißt, es bleibt 0. Aber er liefert einen Übertrag und wir haben 0, Übertrag 1. Auch genau das, was wir haben wollten. Gut, gehen wir davon aus, wir haben einfach nur einen Übertrag von der vorangegangenen Stelle. A und B sind 0. Dann wird einfach eine 1 als Ergebnis geliefert, kein Übertrag. Machen wir hier auch noch, fügen wir hier eine 1 dazu. Ach komm, nehm an. Dann passiert das Folgendes. 0 und 1 ergibt eine 1. Mit der 1 zusammen kriege ich hier im Ergebnis eine 0, was korrekt ist, und ich kriege einen Übertrag und der Übertrag wird hier weitergeleitet. Und jetzt auch hier sozusagen im schlimmsten Fall, alle 3 1, dann liefert mir 1 und 1, liefert mir hier eine 0 mit dem Übertrag 1 und diese 0 plus diese 1, liefert mir dann noch das Ergebnis 1, das heißt, hier kommt genau das Gleiche raus. Das ist sozusagen eine Variante, mit der ich jetzt mittels zwei Halbaddierer dann einfach einen Volladderer konstruieren kann. Ja? Ja, ja, natürlich, die können sie ja nicht direkt aufeinander schalten, sonst kriegen sie elektrisch viel Ärger. Es sei denn, sie haben einen Wired Or, das hatte ich letztes Mal schon erklärt, aber wenn normalerweise eben sie einen normalen Ausgang haben, dann gibt es Knatsch. Gut, das heißt, wenn ich jetzt damit mit diesen Addierern jetzt einen N-Bit-Addierer aufbaue, dann brauche ich in der ersten Stelle, wie schon erwähnt, genügt mir der Halbaddierer. Und für alle anderen Stellen brauche ich dann Volladdierer. Und dann schalte ich einfach immer den Carry-Ausgang der vorangegangenen Stufe, den Carry-Eingang der nachfolgenden Stufe. Und so einen Addierer nennt man einen sogenannten N-Bit-Ripple-Carry-Addierer, weil sozusagen das Carry einfach so durchläuft. Das heißt, wir können damit auch mal rumspielen. Solange ich eben in der ersten Stelle keinen Übertrag habe, passiert hier nichts. Wenn ich aber jetzt hier einen Übertrag bekomme, sehen Sie, dann kriege ich einen Übertrag von hier, dann wird das hier 1, jetzt kann ich mir hier auch mal eine 1 zusammenbauen, dann kriege ich eine 0, kriege einen Übertrag auf die nächste Stelle, jetzt kann ich mir da einen Übertrag zusammenbasteln, kriege ich einen Übertrag auf die nächste Stelle, bastle ich mir da noch einen Übertrag zustande, dann lande ich zum Beispiel hier, es schleifen alle Überträge durch, das heißt, was ich jetzt addiert habe, ist im Prinzip 1, 0, 0, 1 und 0, 1, 1, 1 habe ich addiert. Was ich hier gebildet habe, oben bei dem Muster, das ich gerade ausgelöst habe. Habe ich jetzt 1, 0, 0, 1 addiert mit 0, 1, 1, 1. Und was genau rauskommt, ist 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1. 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1, 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1, 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1. Das ist genau das, was rauskommt. Und wenn man das Ganze mal dezimal betrachtet, dann haben wir hier eine 9. 1 und 1 ist die 9. Und hier haben wir hier die 7. Und 9 plus 7 ergibt 16. Und 1, 0, 0, 0, 0 ist die 16. Das ist die 2 hoch 4, 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 3. 2 auf 4 Stelle, 16, passt. Natürlich ist der Nachteil dieses Ripple-Carry-Addierers ganz klar darin zu sehen, dass ich auch hier Laufzeiten habe. Das heißt, dieses Carry muss ich sozusagen durch alle Gatter hier durchschleifen, durch alle Addierer durchschleifen. Das heißt, im schlimmsten Fall müssen eben für die Addition von 2 N-Bit-Zahlen alle Addierer nacheinander durchlaufen werden, bis ich einen Übertrag habe. Das kostet also Zeit. Und jetzt können Sie sich auch ziemlich leicht ausrechnen, ab wann dieser Addierer sozusagen nicht mehr funktioniert. Wenn Sie also, nehmen Sie beispielsweise an, Sie hätten jetzt eine Durchlaufzeit von, sagen wir mal eine Mikrosekunde, das ist langsamer, eine Mikrosekunde pro Stelle, und Sie haben einen vierstelligen Addierer, dann heißt es, im schlimmsten Fall ist nach 4 Mikrosekunden das Ergebnis da. Und wenn Sie jetzt Ihre Eingabewerte in einer Periode von 3 Mikrosekunden geliefert bekommen, dann hat die Addierer niemals ein richtiges Ergebnis im Ausgang. Weil immer dann, bevor das Carry durchgelaufen ist, haben sich beim Addierer schon wieder die Eingangswerte geändert und von vorne kommt ein neuer Wert rein. Das heißt also, bei dem einfachen Beispiel, eine Mikrosekunde Verzögerung pro Addierer, 3 Mikrosekunden Änderungsperiode oder Periodendauer für die Änderungszahlen, kriegen Sie nie ein korrektes Ergebnis von dem Addierer. Das heißt also, hier ist sozusagen die maximale Frequenz, mit der Sie jetzt Eingangswerte auf den Addierer schalten können, von der Anzahl der Stellen plus der Verzögerungszeit der einzelnen Stelle, mal der Verzögerungszeit der einzelnen Stelle abhängig. Ja? Was? Das ist noch kein Hazard, das Hazard kommt noch. Hazard hat auch was mit Laufzeit zu tun, aber das ist einfach nur nicht schnell genug. Wie kann man das beschleunigen? Beschleunigen kann man immer parallelisiert. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel hier. Der sogenannte Carry-Select-Addierer, der erhöht den Hardware-Aufwand sozusagen um ein Drittel, indem er zweistufig arbeitet und einmal in der zweiten Stufe die Ressourcen verdoppelt. Das heißt, wir teilen in dem Fall auf unsere Zahlen, wenn wir N-Bit addieren wollen, in 2,5 Portionen. Und dann nehmen wir einmal einen ganz normalen, in der ersten Stufe, ein ganz normaler n-halbe Ripple-Addierer, wie wir ihn kennen. Der hat eine bestimmte Durchlaufzeit von n-halbe mal die Verzögerungszeit. Der liefert uns das Ergebnis und nach seiner Verzögerungszeit liefert er hier das Carry. So, in der zweiten Stufe spendieren wir jetzt 2,5 Ripple-Carry-Addierer und benutzen das Carry hier sozusagen als Selektionsmerkmal. Sie sehen hier, der erste, in der höheren Stufe, der erste Carry-Addierer geht fest von dem Carry 0 aus, der zweite geht fest von dem Carry 1 aus und das Carry von der ersten Stufe wählt einfach aus, welches Ergebnis ich benutze. Benutze ich das Ergebnis von dem Addierer oder von dem Addierer? Das heißt, ich mache sozusagen zu viel Arbeit. Ich schätze wirklich, addiere sozusagen schon mal vorab die oberen n-halbe Stellen, einmal mit Carry und einmal ohne Carry. Parallel, gleichzeitig und gleichzeitig dazu, dass ich die ersten n-halben Stellen addiere und dann wähle ich nur noch aus, welches Ergebnis ich habe. Jetzt, damit kann ich die Laufzeit natürlich reduzieren. Das heißt also, hier habe ich sozusagen die Laufzeit für n-halbe Bit. Hier habe ich auch die Laufzeit für n-halbe Bit. Hier habe ich auch die Laufzeit für n-halbe Bit. Und das läuft letztendlich jetzt alles parallel. Also wenn man das sozusagen mal in einem Art Timing-Diagramm sich anschaut, habe ich hier die unteren n-halben, dann habe ich die oberen n-halbe mit Carry gleich 0 und die obere n-halbe mit Carry gleich 1. Und dann sehen Sie, wir starten hier, das ist unser Startzeitpunkt, T gleich 0. Und dann nehmen wir einfach mal an, die n-halbe Ripple-Addierer, die wir haben, hätten eben eine Durchlaufzeit, nennen wir es einfach mal Tau. Dann braucht also der untere n-halbe Addierer braucht Tau, Durchlaufzeit Tau, um sein Ergebnis zu liefern. Der n-halbe Addierer mit Carry gleich 0, der obere n-halbe Bit-Addierer, der fängt ja gleichzeitig an, der hat auch gleichzeitig seine Eingangswerte, das heißt, er berechnet jetzt auch parallel sein Ergebnis, braucht auch Tau dafür. Und der untere Addierer macht das Gleiche. Das heißt, alle drei Addierer arbeiten jetzt parallel, brauchen parallel die Verzögerungszeit Tau. Und hier am Ende steht dann noch der Entscheidungsprozess. Das heißt, hier wird dann noch entschieden anhand von diesem Bit hier, von dem Ausgangs, von dem Carry-Bit, ob ich jetzt hier das Ergebnis hier benutze oder ob ich das Ergebnis hier benutze. Das heißt, es kommt jetzt hier noch eine Verzögerungszeit Tau 1 hinzu. Oder nehmen wir es mehr, Tau 1. Tau 1 ist die Verzögerungszeit des Multiplexers, der am Ausgang liegt. Das ist der da auf der Tafel projiziert ist, also dieser Multiplexer hier. Das nennen wir mal Tau 1. Und nach dieser Zeit Tau 1 liegt das korrekte Ergebnis vor. Das heißt, ich habe hier eine Durchlaufzeit bei dem Carry-Select-Addierer von Tau plus Tau 1. Wenn ich das Ganze als N-Bit Ripple-Carry aufgebaut hätte, dann hätte ich einfach 2 Tau. Wenn ich annehme, dass der N-halbe Addierer eben Tau braucht und ich ihn voll sozusagen hinten dran, den zweiten hinten dran schalte im Ripple-Carry-Modus, dann hätte ich 2 Tau. Also einmal Tau für die erste Stufe, die ersten N-halbe Bit und nochmal Tau für die zweiten N-halbe Bit. Das heißt, ich kriege also eine Laufzeit von 2 Tau für den vollen Ripple-Carry-Addierer und eine Laufzeit von Tau plus Tau 1 für den Carry-Select-Addierer. Und wenn ich es annehme, dass Tau 1 kleiner als Tau ist, was realistisch ist, also die Durchlaufzeit von einem Multiplexer ist vergleichsweise sehr klein gegenüber der Durchlaufzeit von einem Addierer, von einem Ripple-Carry-Addierer, dann ist der Wert hier sicher deutlich kleiner als der Wert. Und wenn ich noch mehr Hardware spendieren möchte, kann ich es weiter. Ich könnte es auf ein Viertel aufbauen, aber die Hardware steigt natürlich, dann brauche ich 2 Stufen, in der nächsten brauche ich dann schon 4. Das heißt, wenn ich einen N-Viertel-Addierer baue, wenn ich das Ganze in N-Viertel aufbaue, dann habe ich die ersten N-Viertel-Bit, da brauche ich einen Addierer. Für die nächsten N-Viertel-Bit brauche ich 2 Addierer und dann brauche ich 4. Weil dann habe ich nämlich wieder habe ich 2 Carry-Signale, mit denen ich arbeiten muss. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten steigt exponentiell an. Das heißt, ich kann sozusagen, indem ich meine Teiladdierer kürzer mache, die Laufzeit reduzieren auf den Preis des Aufwandes. Also hier, und leider steigt der Aufwand eben exponentiell an, je kürzer ich die einzelnen Addierer mache. Das ist im Prinzip sowas, was wir eigentlich, was heute auch in modernen Mikroprozessoren auf ganz anderer Ebene benutzt wird. Im Prinzip ist es eigentlich eine spekulative Addition. Das heißt, die zweite Stufe spekuliert eigentlich. Sozusagen, ich addiere einfach mal beide Ergebnisse, einmal mit Carry, einmal ohne Carry, und dann wähle ich einfach, dass das richtig war. Und das machen moderne Mikroprozessoren, machen das auch auf ganz andere Ebene, bei der Programmausführung, zum Beispiel das Programmstücke, wenn ich an eine Verzweigung komme, dass unter Umständen beide Verzweigungsmöglichkeiten schon mal vorab berechnet werden in zwei verschiedenen Threads und dann die Verzweigungsmöglichkeit, die richtig war, wird genommen, die falsch war, wird verworfen. Das hat damit zu tun, dass wenn ich an eine Verzweigungsstelle komme, zu entscheiden, ob ich jetzt springe oder nicht, ob ich einen Pfad nehme oder einen anderen, unter Umständen relativ lang dauert und der Rechner eigentlich schon weiterarbeiten können. Das heißt, da arbeitet man an beiden Pfaden weiter und irgendwann, weil er weiß, okay, welches war jetzt der richtige, schmeißt er den Pfad weg, der falsch war. Im Prinzip eine ähnliche Idee wie hier, nur sehr simpel auf Hardware-Ebene. Das heißt, ich rechne beide Varianten durch, einmal mit Carry gleich 0, einmal mit Carry gleich 1 und wähle dann nur noch aus die ich brauche. Gut, addieren ist ganz nett. Wie sieht es denn mit Subtrahieren aus? Ja, das weiß er ganz einfach hier. Der wählt aus. Der erste N-halbe Bit-Addierer wählt aus. Hier weiß ich es ja dann. Der liefert mir nach seiner Laufzeit Tau, liefert mir das richtige Carry. Und wenn Carry gleich 0 ist, dann wählt er den oberen Zweig. Wenn Carry gleich 1 ist, wählt er den unteren Zweig. Das heißt, der entscheidet. Das ist ja der Entscheider. Der weiß nach Tau, weiß ich das Carry. Spekulativ ist es nur in der Zeit am Anfang hier, in der vorderen Laufzeit. Während der ersten Zeit Tau weiß ich das noch nicht. Und damit rechne ich einfach spekulativ schon mal mit und ohne Carry. Und nach Tau weiß ich dann, ob ich ein Carry hatte oder nicht und wähle dann einfach das Ergebnis mit und ohne Carry aus. Ja. Ja, wie gesagt, können Sie einfach aus. Der Aufwand steigt exponentiell. Bei 3 Splittungen kriegen Sie schon 4 in der nächsten Stufe. Bei 4 Splittungen kriegen Sie 8 in der letzten Stufe, dann 16 und so weiter. Man kann hier, das Problem ist nicht, dass die Hardware unterzubringen, das ist nicht das Problem, sondern eher den Stromverbrauch, den ich damit habe. Ja? Sorry, ich habe sie jetzt nicht. Also Sie können sicher sein, es wird kein Ripple Carry Addierer verwendet werden, der ist einfach zu langsam. Gut, schauen wir uns mal die Subtraktion an. Subtraktion kann ich natürlich einfach dadurch machen, wie ich addieren kann, kann ich auch subtrahieren auf dem Papier, das kann ich also auch mit, ich borge mir ein etc. Die Subtraktion auf dem Papier lernt man ja letztendlich auch. Man kann aber auch einen anderen Weg gehen. Wir haben ja eine Form kennengelernt, wie man negative Zahlen darstellen kann, und zwar durch das Zweierkomplement. Und jetzt kann ich auch die Subtraktion dadurch realisieren, dass ich die negative Zahl addiere. Das geht ja genauso. Das heißt, wir hatten ja kennengelernt, das Zweierkomplement. Zweierkomplement ist nochmal definiert. Eine Zahl b plus ihr Zweierkomplement ergibt 2 hoch n, wenn die Zahl b und n Stellen hat. Im Gegensatz zum Einerkomplement, b plus ihr Einerkomplement ergibt 2 hoch n minus 1. Das ist die Definition des Einerkomplements, die Definition des Zweierkomplements. Und daraus ergibt es nämlich sehr schnell, dass das Zweierkomplement nichts anderes ist als das Einerkomplement plus 1. Wenn das hier eben mein Einerkomplement ist, Einerkomplement kann ich eben dadurch bilden, dass ich jede Stelle einfach invertiere und das hier mein Zweierkomplement ist, dann ergibt sich daraus, dass das Zweierkomplement sich aus dem Einserkomplement plus 1 ergibt. Also das Zweierkomplement einer Zahl ist nichts anderes als das Einserkomplement plus 1. Gut, wir können uns das auch mal angucken. Das Zweierkomplement hat noch ein paar andere Vorteile. Hier ist zum Beispiel mal dargestellt eine Zahl und ihr Einerkomplement, also 0, 0, 0 bedeutet 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 ist 1, 1, 1, 0, einfach jede einzelne Bitstelle invertiert. Natürlich sehr einfach zu berechnen, das Einerkomplement, für jede Stufe einfach ein Inverter. Als darstellender negativen Zahlen hat es aber ein paar Nachteile. Zum einen, ich hatte es am Anfang mal auch schon mal kurz gezeigt, an der Tafel noch, ich habe eine doppeldeutige 0. Ich habe nämlich eine unterschiedliche Repräsentation für die Plus 0 und für die Minus 0. Das war ein Nachteil. Und der zweite Nachteil ist, dass ich beim Rechnen eine Korrekturaddition brauche, weil eben da dieses Minus 1 beim Einerkomplement drinsteht. Das Minus 1 stört beim Ergebnis, das muss ich wegkorrigieren. Dann muss ich eine Plus 1 machen, um das Minus 1 wegzukorrigieren. Rechts die Darstellung des Zweierkomplements. Das ist immer gerade das Einerkomplement plus 1. Das heißt, hier sind die positiven Zahlen 0 bei 4 Bit bis 7 und hier die negativen Zahlen von minus 1 bis minus 8. Und im Prinzip kriege ich jetzt einfach diese Komplementierung. Daher müssen wir euch eine Stufe immer hier so gucken. Das ist sozusagen ja die Äquivalenz hier. 2 minus, 1 minus 1, 2 minus 2 und so weiter. Das heißt, ich kriege hier aus der 1 die minus 1, indem ich einfach zunächst mal das Einerkomplement bilde. Das Einerkomplement macht aus 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 und dann addiere ich noch 1 drauf und dann lande ich bei 1, 1, 1, 1. Bei der 2 entsprechend 0, 0, 1, 0 wird 1, 1, 0, 1 und wenn ich dann eine 1 auch drauf addiere, kommt 1, 1, 1, 0 dabei raus. Interessant ist, hatte ich auch schon mal gezeigt, als wir uns mit Zahlen befasst haben, dass das Zweierkomplement von der 0 sich wieder in sich selber überführt. Wenn ich nämlich das Zweierkomplement für 0 bilde, habe ich 0, 0, 0, 0, dann mache ich 1, 1, 1, 1 draus und dann addiere ich darauf 1 und damit kippt alles wieder zu 0 um. Kann man also sehr einfach hier. Hier auch alles gesperrt. Freigabe bitte. Kann man wie gesagt auch nochmal zeigen. 4 mal die 0. Also wenn das mein B wäre, dann mein B nicht. Mein Einerkomplement ist dann 1, 1, 1, 1. Und mein Zweierkomplement ist dann einfach hier noch eine 1 drauf addiert. 1 plus 1 ergibt 0, Übertrag 1, 1 plus 1 ergibt 0, Übertrag 1, 1 plus 1 ergibt 0, Übertrag 1, 1 plus 1 ergibt 0, Übertrag 1. Na gut, der Übertrag hier, der interessiert uns nicht mehr, weil wir eh nur mit N-Stellen arbeiten. Das heißt, aus einer 0 wird wieder eine 0. Das heißt, die Plus 0 und die Minus 0 haben die identische Repräsentation. Das ist der eine schöne Vorteil. Und der zweite schöne Vorteil ist, dass ich mit Zweierkomplementzahlen direkt rechnen kann. Wenn ich nämlich ein Ergebnis bilden will, eine Differenz bilden will, keine Summe, S steht nicht für Summe von der Differenz in dem Fall, von A minus B, dann kann ich auch sagen, okay, ich bilde A plus minus B. Und minus b wird das Zweierkomplement dargestellt. Ich bilde also a plus 2 hoch n minus b. 2 hoch n minus b ist ja die Darstellung von minus b. Also das hier ist minus b. Ich kann es nochmal an der Tafel zeigen. Da stehen ein bisschen viele Informationen drauf. Wenn ich also bilde a minus b, dann ist es nichts anderes als a plus minus b. Das ist also nichts anderes als a plus das Zweierkomplement von b in unserer Darstellung. Und das ist nichts anderes als a plus 2 hoch n minus b. Und wenn ich das weiter auflöse, kriege ich raus, das ist also a minus b plus 2 hoch n. Gut, was habe ich da um so ein Ergebnis zu halten, mathematisch gesehen? Ich habe also abgeleitet, dass a minus b, bin ich wieder bei a minus b gelandet, als richtiges Ergebnis, bis auf den erstmal störenden Faktor 2 hoch n. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, a minus b ist größer 0, das heißt, das Ergebnis ist positiv. Oder größer gleich 0, präzise gesagt. Dann ist mein Ergebnis im Prinzip korrekt, bis auf dieses 2 hoch n, das zu viel ist. Wenn ich jetzt aber mit n-stelligen Zahlen arbeite, dann ist 2 hoch n die 1 in der n plus ersten Stelle, nämlich genau dieser Übertrag. Das hier ist die 2 hoch n. Wir haben vier Stellen, 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 und das ist die 2 hoch 4. Das heißt, bei n-stelligen Zahlen spielt 2 hoch n keine Rolle. Das ist ein Übertrag auf die n plus erste Stelle, da haben wir nicht. Das heißt, wenn wir n-stellig arbeiten, verschwindet der Übertrag ins Nirvana und das Ergebnis ist praktisch direkt korrekt in unserem Addierer. Zweite Möglichkeit, a minus b ist negativ, dann steht hier eine negative Zahl, 2 hoch n minus, und das ist genau wieder die Zweierkomplementdarstellung der negativen Zahl. Dann kommt wieder das Zweierkomplement raus. Das heißt, was hier rauskommt, ist im Prinzip, wenn wir uns auf n Stellen beschränken, immer korrekt. Entweder das Ergebnis ist positiv, dann bleibt wirklich das positive Ergebnis über, oder das Ergebnis ist negativ, dann bleibt das Zweierkomplement übrig, auch wenn wir es haben wollen. Das heißt, wir können mit dem Zweierkomplement praktisch direkt rechnen, ohne irgendwas korrigieren zu müssen. Das ist eigentlich die nette Sache. Und wir können im Prinzip auch checken, ich komme nachher nochmal wieder auf den Vergleicher zurück, wir können prüfen, ob jetzt a größer b war oder a kleiner b, nämlich genau dann, wenn a größer als b war, dann ist das Ergebnis ja positiv, dann haben wir dieses 2 hoch n als wirklichen Übertrag da. Wenn a hingegen kleiner als b war, das negativ ist, dann ist das ja die Zweierkomplement darstellen, da kommt eben kein Übertrag bei raus. Das heißt, wir können jetzt unseren Subtrahierer mit Addierern aufbauen. Hier sogar mal eine Schaltung, die sowohl addieren wie subtrahieren kann und die noch sogar relativ clever den Carry-Eingang des unteren Addierers benutzt. Sie sehen hier, die unterste Stufe, niedrigste Stufe ist hier kein Halbaddierer, sondern wirklich ein Volladierer. Wie das funktioniert, ist relativ klar, denke ich. Wenn hier eine 0 anliegt, dann haben wir addieren. Bedeutet nämlich, ich habe hier sowieso jeweils a an den einen Eingang des Volladierers gelegt. Und wenn hier eine 0 anliegt, dann wird der Eingang gewählt über den Multiplexer, jeweils der rechte Eingang über den Multiplexer gewählt, an Ausgang geschaltet. Das heißt, ich lege hier b an und dann habe ich ganz normal a plus b, was diese Schaltung berechnet. Also hier wird ganz genau a plus b gebildet. Ja, hier. Wenn ich jetzt hingegen hier eine 1 anlege, dann schaltet der Multiplexer um. An den linken Eingang der Volladierer landet jeweils immer noch A, da ändert sich nichts dran. Am rechten Eingang wird über den Multiplexer der Pfad gewählt und der negiert. Das heißt, was jetzt hier ankommt, ist am Addierer ist B3 nicht, B2 nicht, B1 nicht, B0 nicht. Das heißt, was ich jetzt an den Addierer lege, ist erstmal das Einerkomplement. Indem ich jede Stufe invertiere über den Multiplexer, wenn ich auf Subtrahieren schalte, lege ich sozusagen A, bleibt unverändert und für B wird B nicht angelegt, also das Einerkomplement. Und jetzt wissen wir, das Zweierkomplement ist 1 plus das Einerkomplement, das heißt eigentlich muss ich da noch 1 drauf addieren. Na gut, das mache ich genau hier unten, indem ich hier noch eine 1 an den Carry-Eingang des untersten Addierers lege, indem ich da eine 1 hinlege, sozusagen ein Carry von unten raus, das eigentlich gar nicht kommen kann, gebe, habe ich die trickreiche Lösung, dass ich hier meine plus 1 realisiere. Das heißt, diese Invertierung hier plus diese 1 da unten ergibt mir das Zweierkomplement. Und damit kriege ich jetzt hier, entsprechend kann ich es subtrahieren. Zum Beispiel 1 minus 0 ergibt die 1. Dieses 2 hoch n, das was vorne steht, ist genau dieses 2 hoch n, was wir da hatten. genau dieses 2 hoch n, das aber hier keine Rolle mehr spielt, weil, wie gesagt, wenn wir uns im endstetigen Bereich bewegen, was man sehen kann, solange das Ergebnis positiv ist, wird es immer auftauchen. Wenn das Ergebnis negativ wird, dann verschwindet das Carry vorne, weil jetzt ist hier b größer als a und es kommt direkt die Zahl in der Zweierkomplementdarstellung raus. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr, sehr clevere Methode, wie ich mit Volladdierern jetzt einen Addierer-Subtrahierer bauen kann. Gut, jetzt komme ich einfach nochmal zum Vergleicher zurück. Ich kann Vergleiche natürlich auch einfach dadurch bilden, dass ich subtrahiere. Wenn ich wissen will, wie steht A mit B im Verhältnis, dann bilde ich einfach A minus B. Ist das Ergebnis 0, sind sie gleich. Ist es kleiner 0, war B größer als A. Ist es größer 0, war A größer als B. Das heißt, ich kann einen Vergleicher einfach aus dem Subtrahierer aufbauen. Das heißt, ich kann den Vergleicher sozusagen in so einer Kaskade bauen. Ich möchte n Bits vergleichen. Das heißt, die erste Stufe ist einfach ein n-Bit-Subtrahierer. Der liefert mir hier die Summe oder die Differenz letztendlich, dieses S, also meine Differenz. Die kommt hier raus. Und dann dieses Carry, dieses 2 hoch n da. Dieses 2 hoch n-Carry, das ich da noch habe. Das ist also der Übertrag auf die eigentlich nicht mehr interessante Stelle. Hier eben von 0 bis n minus 1, Übertrag auf die n-te Stelle. Na ja, gut, dann kann ich erstmal auf Gleichheit vergleichen. Gleichheit vergleichen bedeutet, als Differenz zwischen A und B muss hier 0 rauskommen. Das heißt, S0 bis Sn minus 1 muss 0 sein, wenn sie gleich sind. Das prüfe ich einfach, indem ich hier ein Oder-Gatter dahinter schalte. Das Oder-Gatter ist nur dann 0, wenn die Eingänge alle 0 sind und dann das Ergebnis des Oder-Gatters invertiere. Das heißt, ein NOR-Gatter letztendlich baue, NOR. Das heißt, hier kommt nur dann eine 1 raus, wenn hier alles 0 anliegt. Und hier liegt nur dann 0 an, wenn a gleich b ist, weil nur dann gibt die Differenz eine 0. Gut, wenn hier was anderes als 0 rauskommt, dann kommt hier auf jeden Fall eine 1 raus. Das heißt, a gleich b ist auf jeden Fall unwahr. Und das bedeutet wiederum, dass ich jetzt die oberen Gatter hier, diese UND-Gatter hier freigebe. Also wie gesagt, nochmal, wenn die gleich sind, kommt hier eine 1 raus, a gleich b, weil nämlich hier lauter Nullen, gibt hier eine 0, invertiert gibt eine 1. Und diese 1 hier bewirkt auch jeweils hier eine 1 und hier eine 1 und über diese Invertierung, also hier eine 0 und hier eine 0 und damit sind die beiden UND-Gatter blockiert. Das heißt, aus dem Ausgang a kleiner b kommt auf jeden Fall eine 0 raus und hier a größer b kommt auf jeden Fall auch eine 0 raus, weil eben über diese invertierten Eingänge und Gattern das Ganze blockiert wird. Wenn jetzt hier ein Ergebnis ungleich 0 rauskommt, dann bedeutet das, die Oder-Verknüpfung ergibt eine 1, die NOR-Verknüpfung also eine 0. Das heißt, wir kriegen jetzt hier eine 0. Und damit bekommen wir hier an den UND-Gatter-Inversionen hier eine 1, jeweils innen und hier eine 1. Das heißt, jetzt sind die beiden UND-Gatter sozusagen scharf geschaltet, da kann jetzt was rauskommen. Und jetzt kommt es eben noch darauf an, was macht dieses Carry auf die n-te Stelle, auf die n plus erste Stelle eigentlich, also dieses 2 hoch n. Und da haben wir ja gesehen, wenn a größer als b ist, das Ergebnis also positiv ist, dann ist es wirklich ein Carry, das übrig bleibt. Dann kommt dieses Carry genau raus, dann kriegen wir nämlich, wenn a größer b ist, kriegen wir genau hier eine 1. Und damit auch hier eine 1 und damit kommt hier eine 1. Während hier oben über die Inversion eine 0 landet und wir hier eine 0 kriegen. Andersrum ist b größer a, dann kommt das Ergebnis in Zweierkomplementdarstellung raus. Das heißt, dieses 2 hoch n gehört zur Zweierkomplementdarstellung. Es wird das subtrahiert. Das a minus b ist negativ, das heißt, wir ziehen das von 2 hoch n ab, das Carry entsteht nicht mehr, der Übertrag. Das heißt, in dem Fall, wenn b größer a ist, kommt hier eine 0 raus, was natürlich zwangsweise zur 0 hier führt. Und dann hier zwangsweise zu 1 hier und damit zu 1 hier. Gut, und so ein Baustein, den gibt es auch fertig zu kaufen, zum Beispiel in der Transistorlogik-Reihe, Der SN7485 ist ein 4-Bit-Vergleicher, der kann 2x4-Bit vergleichen. A0 bis A3, B0 bis B3 liefert das Ausgang, einmal ein ist gleich, ein kleiner, ein größer. Und ich kann ihn auch kaskadieren, das heißt, ich habe die Möglichkeit, von der vorangegangenen Stufe einzuschalten, kleiner, größer oder gleich als Ergebnis. Das heißt, ich kann damit auch in Kaskade jetzt weitere größere Vergleiche aufbauen. Gut, wenn wir schon bei den Rechenoperationen sind, können wir dann vom Addieren zum Multiplizieren gehen. Auch das hatten wir ganz am Anfang auf dieser Einleitungsfolie. Hatte ich Ihnen ja kurz mal den Multiplizierer gezeigt und habe auch Ihnen im Prinzip erklärt, schon ein bisschen an der Tafel, schon aus der einfach schriftlichen Multiplikation, wie er funktioniert. Das möchte ich jetzt auch ein bisschen detaillierter noch tun und einfach mal zeigen, wie ein schneller paralleler Multiplizierer funktioniert. Na gut, dazu müssen wir mal ein bisschen wieder in die Zahlentheorie reingehen, um zu schauen, wie ein paralleler Multiplizierer funktioniert. Ich habe also Zahlen und die Zahlen werden über Stellenwertfunktionen dargestellt. Die Zahl A ist ja nichts anderes als A0 mal 2 hoch 0 plus A1 mal 2 hoch 1 und so weiter bis A von m minus 1 mal 2 hoch m minus 1. Und die Zahl B ist ja B0 mal 2 hoch 0 plus B1 mal 2 hoch 1 plus B von m minus 1 mal 2 hoch m minus 1. Na gut, und das Produkt kann ich einfach bilden, A mal B, indem ich sozusagen jetzt die beiden Polynomausdrücke hier, die meine Zahlendarstellungen repräsentieren, einfach multipliziere miteinander. Das heißt, einfach termweise alle Terme miteinander zu multiplizieren. Für die ersten zwei, drei kann ich das einfach mal machen, spaßhalber, um zu sehen, was da rauskommt. Gucken, wie sieht es mit der hinteren Tafel aus. Mal ein bisschen mehr Platz. Dass es nicht so hoch gehen muss. Ja, sehr schön. Also wenn ich multipliziere, dann die beiden Terme multipliziere, dann habe ich zunächst mal den mit dem zu multiplizieren. Das heißt, ich kriege A0 mal B0 mal 2 hoch 0 mal 2 hoch 0. Na gut, 2 hoch 0 mal 2 hoch 0 ist 2 hoch 0. Heißt das, haben wir hier einen Schwamm? Heute Schwamm da, heute nicht Schwamm da. Große Frage. Kein Schwamm. Also gut, dann streichen wir es einfach aus. Was kriege ich raus, wenn ich die ersten beiden Terme addiere? Dann muss ich nämlich weitergehen. Wenn wir mal den ersten Term hier konstant lassen, dann bestehen lassen erstmal, dann muss ich den mit dem multiplizieren. Das heißt, ich kriege jetzt als nächstes A0 mal B1 mal 2 hoch 0 mal 2 hoch 1. Na gut, 2 hoch 0 mal 2 hoch 1 ergibt 2 hoch 1. Machen wir noch eine andere Kombination. Zum Beispiel die hier. Wenn ich die beiden miteinander multipliziere, dann kriege ich raus A1 mal B0 mal 2 hoch 0 mal 2 hoch 1 und auch hier die 2 hoch 0 weg. Und auf die Art und Weise muss ich jetzt alle Terme mit jedem multiplizieren. Einfach jeden mit jedem, kreuz und quer. Und dann kann ich Folgendes machen, dann kann ich das einfach nach Zweierpotenz sortieren, was rauskommt. Deswegen habe ich mal angefangen hier schon, dann kann man schon relativ schön sehen. Also ich kriege einmal hier einen Term, der 2 hoch 0 enthält. Das ist der obere hier. A0 mal B0 mal 2 hoch 0. Es wird keinen weiteren Term geben, der 2 hoch 0 enthält. Weil 2 hoch 0 kann nur entstehen, wenn ich 2 hoch 0 mit 2 hoch 0 multipliziere. Es sind ja keine negativen Potenzen hier. Das heißt, alle anderen Kombinationen liefern sicher was, was größer als 2 hoch 0 ist. Gut, dann haben wir hier 2 hoch 1 Terme. A0 B1 plus A1 B0. Das sind die hier. Da gibt es auch nur zwei. Es kann nur die beiden, die von der 2 hoch 1. Und wenn ich jetzt weitermache und ausmultipliziere, dann kriege ich eine Reihe von 2 hoch 2 Termen, nämlich genau drei Stück. A0 B2 liefert mir eine 2 hoch 2, A1 B1 liefert mir eine 2 hoch 2 und A2 B0 liefert mir eine 2 hoch 2. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen einfach weitergehen. Das bläht sich erstmal aufeinander wie so ein Dreieck und baucht sich dann wieder zusammen. Das heißt, in der Höchststelle, als höchster Term, kriege ich 2 hoch 2 m minus 2 raus. Wenn ich nämlich das hier mit dem multipliziere, oder genauer gesagt, das Ganze nehmen, wenn ich den hier mit dem multipliziere, das ist am-1 mal b-1 mal 2 hoch m-1 mal 2 hoch m-1, also am-1 mal b-1 mal 2 hoch 2m-2 als Ergebnis. Dafür kriege ich auch nur einen Term. Das heißt, es beginnt sozusagen mit einem Term, zwei Terme, drei Terme, bläht sich auf und fällt dann wieder zusammen und bleibt noch ein Term übrig. Gut, wenn ich also das Produkt zweier Zahlen bilden, a mal b bilden möchte, voll parallel, dann muss ich im Prinzip diese Rechenoperation voll parallel durchführen. Wobei a und b Binärzahlen sind, das macht es einfacher. A und b sind Binärzahlen, das heißt a0 mal b0 ist genau dann, habe ich 0 mal 0 gibt 0, 0 mal 1 gibt 0, 1 mal 1, 1 mal 0 gibt 0, 1 mal 1 gibt 1. Das heißt a0 mal b0 ist binär gesagt nichts anderes als a0 und b0. Weil nur eben in der Kombination 0 mal 0 ist 0, 0 mal 1 ist 0, 1 mal 0 ist 0 und 1 mal 1 ist 1. Deswegen eben auch benutzt man sehr häufig in der Boolschen Algebra für das Und-Symbol nicht nur das wirkliche Und, was wir haben, sondern auch den Punkt, weil das Und im Prinzip der binären Multiplikation auch entspricht. Das heißt, dieses A0 mal B0 ist eigentlich nichts anderes als A0 und B0. Das heißt, Sie sehen, was ich durchführen muss, und ist das hier, diese Stellen, 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, sind mal wieder die Stellenwerte. Das heißt, im Prinzip sind das die Ziffern meines Ergebnisses. Wenn wir es hier nochmal betrachten, dass wir das Ergebnis interpretieren, das sind ja im Prinzip die A0, A1 bis AM-1 sind die binären Ziffern meiner Zahl A, B0, B1 bis BM-1 sind die binären Ziffern meiner Zahl B. Na gut, dann ist das, sind das hier jeweils die binären Ziffern meines Ergebnisses. 2 hoch 0, das ist die niedrigste Stelle, binäre Stelle meines Ergebnisses. 2 hoch 1 ist die zweitniedrigste binäre Stelle meines Ergebnisses. Die drittniedrigste Stelle und das ist die höchste Stelle meines Ergebnisses. Das ist ja nichts anderes als in der Stellenwertform, was da rauskommt. Das heißt, wenn ich das Produkt A mal B bilden möchte, parallel, dann muss ich für die einzelnen Ziffern meines Ergebnisses, sozusagen hier für die 0. Ziffer, muss ich A0 und B0 bilden. Für die nächste Ziffer muss ich A0 und B1 plus A1 und B0 bilden. Das heißt, was ich hier habe als Rechenoperation, sind Unverknüpfungen für die Multiplikation und Addition. Und was man hier an der Stelle noch nicht so klar aussieht, aber wenn, auf dem nächsten, wenn ich es ein bisschen umsortiere, insofern glauben Sie momentan einfach mal, was ich brauche, ist, wenn ich zwei m-stellige Zahlen multipliziere, ich brauche m² und Gatter und m-Addierer. Sieht man hier aus dem Ausdruck noch nicht so klar, auf der nächsten Seite wird es etwas klarer, dass das stimmt. Ich kann das nämlich auch mal ein bisschen umsortieren. Ich habe es einfach mal hier gemacht, um es deutlich zu machen, für drei Stellen. Also a ist a0 mal 2 hoch 0 plus a1 mal 2 hoch 1 plus a2 mal 2 hoch 2. Also eine dreistellige Binärzahl, zum Beispiel 101. Was weiß ich was. 101. B ist eine andere zweistellige Binärzahl. B0 mal 2 hoch 0, B1 mal 2 hoch 1 plus B2 mal 2 hoch 2, also sagen wir beispielsweise 1, 1, 0. Das Produkt nach unserer folgenden Formel ist A0, B0 mal 2 hoch 0 plus A1, B0 plus A0, B1 mal 2 hoch 1 plus A2, B0 plus A1, B1 plus A0, B2 mal 2 hoch 2 plus A2, B1 plus A1, B2 mal 2 hoch 3 plus A2, B2 mal 2 hoch 4. Einfach jeden mit jedem multipliziert und nach Zweierpotenzen sortiert hinten raus wird. Und Sie sehen auch hier diese bauchige, sozusagen es baucht sich aus und fällt wieder zusammen. So, und wenn ich jetzt mal einfach das betrachte, dann bedeutet das, das ist die nullte Stelle meines Ergebnisses, die niederwertige Stelle meines Ergebnisses, die zweite Stelle meines Ergebnisses, die dritte Stelle, die vierte Stelle, die fünfte Stelle meines Ergebnisses. Und wenn ich das jetzt anders schreibe untereinander, dann kommt genau das Schema raus, das ich in der Einleitung benutzt habe und das Sie im Prinzip kennen von der Multiplikation auf Papier und ist bei der dezimalen Multiplikation nichts anderes. Sie können die dezimale Multiplikation auf dem Papier, wie Sie es in der Grundschule lernen, genauso mathematisch herleiten. Das können Sie nicht beim Grundschüler nicht beibringen, aber Sie können sich das selber nochmal herleiten. Das ist genau das gleiche Schema. Das ist meine Stelle A0, B0. Besteht aus einem einzigen Term. Das ist meine erste Ergebnisstelle, besteht aus zwei Termen, die ich addieren muss. sind die da. Das ist meine dritte Stelle. Das sind die drei hier. Das hier, die vierte. Und das da unten, die fünfte. Einfach eine andere Schreibweise. Sie sehen sofort, das ist genau die Art und Weise, wie man auf dem Papier multipliziert. Einfach jetzt mathematisch aus der Stellenwertformel hergeleitet. Und hier sehen Sie es auch sofort, was Sie als Aufwand brauchen. Sie brauchen M-Addierer. Wir haben eine dreistellige Zahl. Ich muss das plus dem bilden. Also ich muss das mit dem multiplizieren. Ich brauche hier Addierer. Ich brauche drei Addierer, weil ich einfach hier drei Zeilen habe. Ich muss also hier drei Zahlen addieren können. Ich muss die Zahl addieren können plus der. Das heißt, bei drei Stellen brauche ich drei Addierer. Und wie viele Undglieder ich brauche? Natürlich in dem Fall drei Quadrat. Ich brauche hier drei Undglieder und hier drei Undglieder. Drei mal drei. Das heißt, in der Darstellung sieht man sehr schön, dass wenn ich m-stellige Zahlen multiplizieren möchte, dann brauche ich m-Addierer, weil ich nämlich genau m-Zeilen in meiner Tabelle hier bekomme. Und ich brauche m-Quadrat und Glieder, weil ich nämlich in jeder Zeile wieder m-Glieder habe, die ich unten machen muss. Das heißt, m-Zeilen, am-Glieder gibt m mal m, m-Quadrat. Das heißt, der Aufwand bedeutet m-Addierer und m-Quadrat und Gatter. So, und jetzt können wir das einfach praktisch dieses Gebilde hier, also diese logische Funktion, und das ist im Prinzip eine logische Funktion, weil das ist eine Unverknüpfung, das ist eine Addition, die haben wir auch als logische Verknüpfung kennengelernt, da haben wir einen Volladierer dafür, strukturell so aufbauen, da kann man genau diese Schaltung realisieren. Und das ist das Bild, das wir am Eingang schon mal hatten. Das ist nämlich die erste Stufe. Da brauche ich noch nicht viel zu addieren. Das ist nämlich einfach mein A1, A2 mit B0, B1, B2 jeweils, A0, A1, A2 jeweils mit B0 unverknüpft. A0, B0, A1, B0, A2, B0, genau hier. A2, B0, A1, B0, A0, B0 finden Sie genau hier. Nächste Stufe, das Ganze mit B1, also hier haben wir A0, B1, A1, B1, A2, B1, das ist genau hier A0, B1, A1, B1, A2, B1, oh, sorry, falsche Richtung. Und in der dritten Stufe haben wir dann A0, B2, haben wir hier, A1, B2, A2, B2, das ist genau hier A0, B2, A1, B2, A2, B2. Na gut, jetzt müssen wir das, was da rauskommt, im Prinzip nur noch addieren. Hier haben wir ein leichtes Spiel, da haben wir gar nichts, was wir addieren müssen. Da müssen wir die beiden addieren. Da müssen wir die drei addieren und es kann hier, wir brauchen halbe Addierer, es kann im Prinzip hier ein Übertrag ja passieren. Hier müssen wir die beiden noch addieren, hier müssen wir den noch addieren. Das heißt, hier sehen Sie die Undglieder für die Realisierung und jeweils das hier als ein Addierer betrachtet, das hier als ein Addierer betrachtet und das hier als ein Addierer betrachtet. Der ist die Zahlen sozusagen verschoben auf addiert. Und das Ganze hat einfach das gleiche Bild, das wir am Anfang hatten. Entsprechend hier auch nochmal, damit können Sie ein bisschen rumspielen. Da kann man im Prinzip dann ein bisschen 1x1 bilden. Kommt auch 1 raus. Oder 1x2. Kommt auch 2 raus. Oder 2x2 kommt 4 raus. Und hier kann man jetzt relativ schön sehen, wie eben der parallele Multiplizierer funktioniert. Als 3-Bit-Variante. Sehen euch, der Aufwand steigt entsprechend mit m² für die Undgatter, mit m für die Addierer, die wir brauchen. Und natürlich, die Addierer werden auch immer länger. Gut, auch hierfür gibt es Standardbausteine, auch wieder aus der SN74-Serie, denn 284, 285 sind Standardbausteine, die jetzt einfach, ich habe ja das Problem, wenn ich n-Bit miteinander multipliziere, dann kann da im Prinzip 2 n-Stellen als Ergebnis rauskommen, dementsprechend 2 Bausteine, hier 4 Stellen und der eine Baustein, der SN74-285, berechnet die unteren 4 Bit der Multiplikation. Und der zweite Baustein, der SN74-284, berechnet die oberen 4 Bit der Multiplikation. Das heißt, die kann ich einfach parallel schalten. Ich halte die die 4-Bit der einen Zahl an den einen Baustein wie an den anderen und die 4-Bit der zweiten Zahl auch an den einen Baustein und an den anderen Baustein und kriegt dann hier den höherwertigen Teil des Ergebnisses geliefert und hier den niederwertigen Teil des Ergebnisses geliefert. Das sind also entsprechend auch Standardbausteine zur Multiplikation. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal eine Pause. In einer Viertelstunde geht es weiter.